Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Februar 1993.
Hallo und herzlich willkommen zum Dienstagsinfo bzw. Mittwochsinfo. Morgen 10 Uhr wird die Wiederholungssendung laufen. Heute keine Anmoderation. Die Redaktion allerdings haben heute gehabt Paul, Paula, Andreas und Winfried. Wir kommen gleich zu den Themen, die da wären. Erstens: sexueller Missbrauch in der Therapie. Dies ist das Thema, das morgen, Mittwoch, 10. Februar, in einem Vortrag mit anschließender Diskussion zur Sprache kommen wird. Die Veranstaltung ist organisiert von Wildwasser und nur für Frauen. Referentin wird Claudia Heine sein. Claudia Heine ist Sozialwissenschaftlerin und beschäftigt sich, ausgehend von ihrer Tätigkeit und ihren persönlichen Erfahrungen, seit langem mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs. Sie ist Autorin des Buches Tatort Couch. Sexueller Missbrauch in der Therapie ist ein Thema, das lange Zeit verschwiegen worden ist. Sexuell missbraucht werden, wie so häufig, Frauen von Männern, in diesem Fall Klientinnen von Therapeuten. Sexueller Missbrauch ist überall, wo er auftritt, Ausdruck patriarchaler Machtstrukturen. Über dem Deckmäntelchen der Therapie wird die Befriedigung der sexuellen Machtspielchen des Therapeuten als Heil- und Hilfsmethode verkauft. Über dies und wie Frauen sich zur Wehr setzen können, sprachen wir heute mit einer Veranstalterin von Wildwasser. Schüler und Schülerinnen gegen Rassismus. Unter diesem Motto fand vergangenen Samstag die Demo in Freiburg statt. Gestern Abend tagten erstmals die Arbeitsgruppen, die sich konkret inhaltlich mit verschiedenen Formen von Ausländer- und Ausländerinnenfeindlichkeit auseinandersetzten. Hierzu ein Studiogespräch. Interview zur Großdemo in Paris. Der 6. Februar ist in Frankreich ein Tag, um gegen den Faschismus zu protestieren. Geschichtlicher Hintergrund ist der 6. Februar 1934, an dem durch Pétain versucht wurde, wie am 30. Januar 1933 hier, einen faschistischen Staat zu installieren. Der Versuch scheiterte. Am Samstag des letzten Wochenendes jährte sich dieser Tag zum 59. Mal. Eine Demonstration, an der 100.000 Menschen teilnahmen, fand in Paris dazu statt. Ein Interview mit André, der von den Hintergründen und seinen Eindrücken erzählt. Kongress der Internationalen Frauensolidarität in Zagreb. 600 Frauen trafen sich am Sonntag in Zagreb zu einem Kongress der Internationalen Frauensolidarität. Thema des Kongresses: die anhaltenden organisierten Massenvergewaltigungen im Krieg in Bosnien-Herzegowina. Die Forderung nach einem Tribunal, das die Vergewaltiger und Vergewaltigungen als Kriegsverbrecher verurteilen sollte, war ursprünglich geplant. Doch bereits im Vorfeld kam von verschiedenen Frauenorganisationen Kritik auf. Wir befragten Traute Hensch von den Freiburger Frauen helfen Frauen im Krieg und Asia Amanda von der radikalfeministischen Zagreber Gruppe Careta.
Sexueller Missbrauch in der Therapie. Dies ist das Thema, das morgen, Mittwoch, den 10. Februar, in einem Vortrag mit anschließender Diskussion zur Sprache kommen wird. Die Veranstaltung ist organisiert von Wildwasser und Referentin wird Claudia Heine sein. Die Veranstaltung ist nur für Frauen gedacht. Claudia Heine ist Sozialwissenschaftlerin und beschäftigt sich ausgehend von ihrer Tätigkeit und ihren persönlichen Erfahrungen seit langem mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs. Sie ist Autorin des Buches Tatort Couch. Sexueller Missbrauch in der Therapie ist ein Thema, das lange Zeit verschwiegen worden ist, obwohl bereits Zahlen aus dem Jahren 1976 belegen, dass 20% aller Therapeuten in ihrer beruflichen Laufbahn mindestens einmal mit ihrer Klientin intim in Anführungsstrichen wurden. Sexuell missbraucht werden, wie so häufig, Frauen von Männern. In diesem Fall Klientinnen von Therapeuten. Sexueller Missbrauch ist überall, wo er auftritt, Ausdruck patriarchaler Machtstrukturen. Vor 2 Wochen berichteten wir im Info über Missbrauch am Arbeitsplatz. Vor allem an Arbeitsplätzen, die durch stark hierarchische Strukturen gekennzeichnet sind. Um wie viel einfacher ist es für Therapeuten, ihre Macht zu missbrauchen? Da erstens die therapeutische Beziehung fast immer eine Zweierbeziehung ist und zweitens der Therapeut sich noch stärker in Sicherheit wiegen kann, da eine hilfesuchende Klientin sich noch weniger wehren wird oder kann als eine Frau am Arbeitsplatz. Vor Gericht werden aus dem sexuellen Missbrauch von Seiten des Therapeuten dann sexuelle Fantasien der Klientin. Unter dem Deckmäntelchen der Therapie wird die Befriedigung der Machtbedürfnisse des Therapeuten als Heil- und Hilfsmethode verkauft. Jetzt im Studio hier bei uns haben wir eine Veranstaltung von Wildwasser und ich möchte dich erstmal begrüßen und dann wollte ich also als Einstieg fragen, wo fängt sexueller Missbrauch in der Therapie eigentlich an?
Ja, also ich würde sagen, dass sexueller Missbrauch in der Therapie schon dann beginnt, wenn ein Therapeut den therapeutischen Prozess nach seinen eigenen sexuellen Bedürfnissen steuert. Das kann zum Beispiel sein, dass er eine Frau, die in der Kindheit schon sexuelle Übergriffe erlebt hat, ausführlich und immer wieder von ihren sexuellen Gewalterlebnissen erzählen lässt, mit dem Hintergrund, sich daran selber sexuell zu erregen. In so einem Fall ist es dann eine Frage der innerlichen Haltung von dem Therapeut, die Frauen häufig spüren. Aber es gibt auch quasi Fälle, wo es auch von außen ganz klar ist, also sexuelle Handlungen haben in der Therapie einfach nichts zu suchen.
Ja, zum Ausmaß des sexuellen Missbrauchs ist sicherlich schwer was zu sagen. Woran liegt das?
Also ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen. Es gibt einfach sehr wenig offizielle Untersuchungen bisher dazu. Das Interesse scheint einfach gering zu sein, da mal genauer nachzuschauen. Ich finde, da wären eigentlich auch die Berufsverbände der Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen gefragt, dem Problem mal mehr auf den Grund zu gehen.
Wie ist es zu erklären, dass sexueller Missbrauch in der Therapie auftaucht? Eigentlich hat Sexualität in der Therapie nichts zu suchen und so ist es zum Beispiel auch in manchen Therapierichtungen, ich denke da so an der Psychoanalyse, eigentlich auch vom Therapeuten gefordert, dass er sich abstinent hält.
Also die Tatsache, dass sexuelle Handlungen verboten sind in bestimmten Beziehungen oder in bestimmten Verhältnissen, hat noch nie besonders effektiv Mädchen und Frauen vor sexuellen Übergriffen geschützt. Es ist ja inzwischen zum Glück nicht mehr in dem Ausmaß ein Tabu, wie das früher der Fall war, dass Mädchen in der Familie in einem sehr starken Ausmaß sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind. Das ist ja auch was eigentlich nicht sein dürfte oder offiziell verboten ist und trotzdem nützt dieses Verbot nichts. Sexueller Missbrauch von Mädchen und Frauen ist einfach überall dort in einem besonderen Ausmaß zu erwarten, wo das allgemein immer bestehende Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen verstärkt ist. Das ist der Fall zwischen einem Mädchen in der Familie und einem männlichen erwachsenen Familienangehörigen, einem Vater zum Beispiel. Das ist aber auch der Fall im Bereich Psychotherapie, im Verhältnis Psychotherapeut, hilfesuchende Frau. Es ist auch der Fall in anderen Arbeitsfeldern, in medizinischen Arbeitsfeldern, im psychosozialen Bereich oder im pädagogischen Bereich, also zum Beispiel das Verhältnis Lehrer-Schülerin, in Lehrverhältnissen und so weiter. Also überall da, wo eben dieses Machtverhältnis, was in unserer Gesellschaft generell zwischen Männern und Frauen besteht, wo dieses Machtverhältnis nochmal potenziert vorliegt zu Ungunsten von Mädchen und Frauen natürlich.
Ja, ich denke aber, dass halt es schon noch ein qualitativer Unterschied ist, jetzt so eine Beziehung von Meister und Azubi, beziehungsweise zwischen Therapeut und Klientin.
Ja, sicher. Also zunächst mal möchte ich sagen, dass sexueller Missbrauch immer immer schlimme Folgen hat. Auch in dem Verhältnis jetzt Lehrer-Schülerin, Meister, weiblicher Azubi. Der Unterschied, den ich zu Missbrauch in der Therapie nochmal sehe, ist einfach die Tatsache, dass sehr viele Frauen, die sich in Therapie begeben, sexuelle Missbrauchserfahrungen in der Kindheit schon haben und sich einem Therapeuten ja auch nochmal ganz anders öffnen, sich auf einer viel tieferen persönlichen Ebene einlassen, Hilfe suchen und von daher der Vertrauensbruch und die Verletztheit umso größer ist, wenn als Reaktion auf dieses sich öffnen dann ein sexueller Missbrauch durch den Therapeut erfolgt.
Was haben Frauen für Möglichkeiten, auf ein ungutes Gefühl zu reagieren?
Also zunächst mal ist es das Allerwichtigste, diesem unguten Gefühl auch wirklich zu vertrauen, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen und sie sich nicht selber auszureden. Frauen spüren sehr häufig, sehr genau und auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, dass ihre Grenzen übertreten werden, dass sie sich irgendwie unwohl fühlen, dass sie das Gefühl haben, da stimmt was nicht und zweifeln dann sofort an ihrer eigenen Wahrnehmung. Was übrigens auch, also dieser Mechanismus ist übrigens auch eine Folge von sexuellem Missbrauch. Von daher ist es das Allerwichtigste, dem eigenen Gefühl, sich in der Therapie nicht mehr wohlzufühlen, zu vertrauen und sich Hilfe zu suchen. Das kann ein Gespräch mit einer guten Freundin sein. Es besteht auch die Möglichkeit, sich an uns, also an Wildwasser, an die Kontaktstelle zu wenden, um einfach zu erzählen, was läuft da ab, woher kommt mein ungutes Gefühl und was für Konsequenzen kann dann jede Frau im Einzelfall auch ziehen. Außerdem möchte ich vielleicht in dem Zusammenhang noch auf einen Workshop hinweisen, der diese Woche am Samstag, den 13. Februar von 16 bis 18 Uhr stattfindet. Den wird die Claudia Heine leiten. Und zwar ist es ein Workshop, in dem betroffene Frauen und Frauen, die an einer vertieften Diskussion interessiert sind, die Möglichkeit zu einem Austausch haben. Also in dem Workshop ist Platz für so Fragen, wie sich Frauen vor Missbrauch in der Therapie schützen können, was sie tun können, wenn es bereits zu einem Übergriff gekommen ist, was für Möglichkeiten der juristischen Gegenwehr es gibt. Vielleicht ergibt sich aus diesem Workshop auch die Gründung von einer Selbsthilfegruppe für Frauen, die sexuelle Übergriffe in der Psychotherapie erlebt haben.
Ja, vielleicht kommen wir jetzt zur letzten Frage, die mich noch interessieren würde. Und zwar, gibt es irgendwelche Forderungen, die eurer Ansicht nach eigentlich auch an die psychologischen Berufsverbände zu stellen wären?
Also nach meinem Kenntnisstand ist das Thema sexueller Missbrauch in der Psychotherapie bisher von den Berufsverbänden nicht sehr intensiv und ernsthaft bearbeitet worden. Und die erste Forderung wäre, überhaupt erstmal sich mit diesem Thema ausgiebiger zu beschäftigen.
Ja gut, ich glaube, das war's dann. Wir bedanken uns bei dir. Und ich wollte nochmal auf die Veranstaltung hinweisen, beziehungsweise die Veranstaltung wird nicht wie angekündigt um 19.30 Uhr im Raum 343 an der Uni Freiburg stattfinden, sondern um 20 Uhr im Raum 3118. Und die Veranstaltung ist, wie gesagt, eine Veranstaltung, die von Wildwasser getragen wird. Referentin wird Claudia Heine sein. Der Unkostenbeitrag wird 3 Mark betragen. Die Veranstaltung ist nur für Frauen.
Ich möchte noch etwas zu dem Workshop ergänzen. Weil die Teilnehmerinnenzahl von dem Workshop begrenzt ist, ist es notwendig, sich telefonisch bei uns anzumelden. Es ist möglich, sich anzumelden morgen Nachmittag zwischen 14 und 17 Uhr und am Donnerstagvormittag zwischen 9 und 12 Uhr. Unsere Telefonnummer ist Freiburg 33645.
Ja, wir haben jetzt hier einen Hörerinnenanruf bekommen im Studio und vielleicht kannst du einfach berichten, was du uns sagen wolltest.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Februar 1993.
Ja, kleinere technische Probleme im Moment noch, aber wir haben das gleich geregelt. Erst nochmal ganz kurz Musik.
Also jetzt hier nochmal ein Versuch. Die Hörerin ist jetzt am Telefon. Hallo?
Tja, also immer noch Probleme im Moment. Und nochmal Musik.
Es piept. Es hat gepiept.
Ja, jetzt red mal.
Ja, es hat gepiept eben gerade in meinem Ohr. Und ich wollte irgendwie gerade was erzählen. Kann ich jetzt was sagen? Hört ihr mich?
Ja, du kannst jetzt was sagen.
Ja, ich kann jetzt was sagen. Wunderbar. Also, ich bin die Hörerin, die da jetzt anruft und ich sage das, was ich sagen will. Okay? Also, ich habe eben diesen Veranstaltungshinweis gehört und ich bin selbst Studentin und ich habe da mitgemacht bei der Unigruppe, die sich vor 2 Jahren gegründet hat. Und es ist um zu informieren, was da für ein Gemauschel an einem psychologischen Institut in Freiburg gewesen ist. Das war 1990. Also wir haben uns da so spontan gegründet und daraus ist dann auch eine Frauengruppe entstanden. Und es ging darum, dass gegen einen Professor, dessen Namen ich hier gerne nennen möchte, der heißt nämlich Professor Dr. Koch, der geht jetzt übrigens nach Hamburg, ist aber noch in Freiburg. Gegen diesen Professor war der Verdacht entstanden, dass er wohl genau dies, also sexuellen Missbrauch in der Psychotherapie, mal gemacht hätte. Es war dann so, dass an diesem psychologischen Institut also Gerüchte entstanden waren und die aber nicht, meines Erachtens nicht richtig bearbeitet wurden, sondern da wurde schlechte Werbung gemacht für diejenigen, die darüber informieren wollten. Das waren wir. Wir haben trotzdem eine Informationsveranstaltung durchgesetzt und es sind auch ziemlich viele Frauen und Männer gekommen und es waren auch ziemlich viele Leute vom Institut damals da. Es waren ziemlich heiße Ohren, die wir dann hatten und es wurde sehr, sehr stark diskutiert. Allerdings wurde da die Unschuld von Herrn Professor Dr. Koch auf keinen Fall angezweifelt, sondern es wurden sogar Frauen haben sich bereit erklärt, die am Institut arbeiten, zu sagen, dass es ja doch sein könnte, dass es diesmal auf die Pathologie der Frau zurückzuführen sei, die diesen Verdacht geäußert hat. Und das finde ich eigentlich eine ziemliche Sauerei und ich möchte diesen geschichtlichen Hintergrund zu einem Fall sexuellen Missbrauch in der Psychotherapie einfach nochmal sagen, weil das so schnell vergessen wird. Ja, und das war eigentlich alles, was ich sagen wollte.
Könntest du nochmal kurz darstellen, wie das denn ausgegangen ist? Ist also im Sand verlaufen, der ganze Fall?
Ja, also das war dann so, dass es war halt ein ziemliches Gemauschel und dann hat die Frau Gabriele Lucius-Höhner hat dann also so ein Informationsblatt geschrieben, 1990. Das hing dann am Institut, wo alle Leute immer hingehen, an der Institutsbibliothek. Und dann war halt diese Veranstaltung. Und dann ist es insofern im Sande verlaufen, als es halt nie zu einem Prozess kam. Und ich meine, ich weiß ja jetzt die genauen Hintergründe nicht, warum es nie zu einem Prozess kam, aber es gibt zum Beispiel, es ist so, dass die Staatsanwaltschaft entscheiden muss, ob es ein öffentliches Interesse an so einem Fall gibt oder nicht. Und das ist das, was in dem Ermessen von dem Staatsanwalt liegt, der das bearbeitet erstmal. Und es hat er halt irgendwie so entschieden, dass es kein öffentliches Interesse gibt. Aber das ist ja ein Begriff, der sehr variabel ist in der Justiz. Und ansonsten hat sich das im Sande verlaufen. Es hat dann zwar nochmal eine Veranstaltung gegeben im darauffolgenden Herbst, allgemein zu sexuellem Missbrauch in der Psychotherapie, wurde von verschiedenen Frauengruppen gegründet und es war auch sehr gut besucht. Ja, aber ansonsten, also der Name Professor Dr. Koch ist da in dem Zusammenhang nie wieder aufgetaucht.
Ja, ich denke, dein Bericht gibt auch nochmal ganz gut wieder, wie halt auch von Seiten der, ja, wenn man überhaupt vor Gericht geht oder wenn Frau überhaupt vor Gericht geht, dann wie dann von Seiten auch der anderen, beziehungsweise halt auch, dann kann man sich vorstellen, dass genauso vor Gericht abläuft, dann sozusagen der sexuelle Missbrauch sich dann umgewandelt wird in sexuelle Fantasien der Klientin. Und das ist halt wirklich schon ziemlich gravierend. Aber wir bedanken uns für deinen Anruf. Fanden wir toll, dass du angerufen hast. Okay. Tschüss.
Vergangenen Samstag fand hier in Freiburg die Schüler- und Schülerinnen-Demo gegen Ausländer- und Ausländerinnenfeindlichkeit statt. Das habt ihr mit Sicherheit mitgekriegt. Ihr habt vielleicht auch, wenn ihr öfters mal bei uns in die Sendung zum Beispiel reingehört habt, davon erfahren, dass diese Demonstration nur ein Auftakt war. Konkret soll jetzt weitergearbeitet werden von Seiten der Schüler und Schülerinnen hier an Freiburgs Schulen zu verschiedenen Themen, also inhaltlich gearbeitet werden. Gestern Abend fand in der evangelischen Studentengemeinde ein erstes Treffen von diesen Arbeitsgruppen statt. Da haben sich zum Beispiel getroffen die AG Konkrete Flüchtlingsarbeit, die will Kontakt aufnehmen mit einzelnen Flüchtlingen hier in der Stadt. Es soll eine Arbeitsgruppe geben zum Thema Antifa, rechtsradikale Gruppen sollen da genauer mal angeguckt werden, was machen die an oder was vertreten die an Inhalten. Eine dritte Arbeitsgruppe ist jetzt hier bei uns im Studio quasi vertreten. Ihr wollt arbeiten zum Thema Schullehrpläne, Inhalte, wie wird da zu Faschismus und zu Nationalismus gearbeitet? Was habt ihr denn gestern Abend in der Arbeitsgruppe konkret so geredet?
Ja, also es wurde eben überlegt, dass man sich dann also auch schaut, wie es im eigenen Unterricht bei sich ist, wie da Rassismus und sowas besprochen wird und dass man sich dann vielleicht auch mit Lehrern zusammensetzt, weil einige meinten, es gibt da schon viele interessierte Lehrer, die da auch gern was machen würden, dass man sich mit denen zusammensetzt und mal überlegt, was man da tun kann, wie man das am besten im Unterricht behandelt und dass man vielleicht auch schaut, dass man zum Beispiel anbietet, wenn eine Schule einen Aktionstag machen will, dass man dann auch sagt, wir haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung und haben uns ein bisschen mit befasst, wir bieten euch auch an, da was zu machen.
Also eher so ein Blick auf die Schulbücher zum Beispiel, wie sind sie im Moment schon? Oder eher auch mit der Zielsetzung, konkrete Vorschläge zu machen, wie in Zukunft anders gearbeitet werden könnte?
Ja, ich denke also beides, dass man also einerseits eben dieses Konkrete macht, indem man sich wirklich überlegt, wie möchten wir, dass es im Unterricht behandelt wird? Wie glauben wir, kommt es bei den Schülern an? Aber andererseits sicherlich auch, dass man sich mal allgemein überlegt, die gesamten Lehrpläne, zum Beispiel auch in Geschichte oder Deutsch, wie werden da andere Kulturen behandelt? Warum wird zum Beispiel in Geschichte immer nur von Europa geredet und alles eben aus europäischer Sichtweise dargestellt? Und das hat ja auch Folgen, dass man Vorurteile aufbaut und sowas. Also das sicherlich dann auch.
Eine weitere Arbeitsgruppe hat sich zur Situation von Flüchtlingen getroffen, beschäftigt sich mit Abschiebungen. Was war bei euch gestern Abend Thema?
Wir haben uns eben nur gesagt, dass wir uns eben mit dieser Flüchtlingssituation beschäftigen wollen. Wir wollen uns überlegen, mit was für einer Gesetzeslage Flüchtlinge konfrontiert sind, wenn sie herkommen, ob sie überhaupt noch ein Asylrecht überhaupt noch gibt, wie die Abschiebepraxis aussieht, wozu ein Sammellager in Freiburg zum Beispiel dient, was für Interessen dahinter stehen.
Also eher auf einer juristischen Ebene Analysen betreiben?
Wir wollen uns da viel inhaltlicher überlegen, aber wir wollen das natürlich auch öffentlich machen, in unserer Gruppe aber auch. Wir können uns auch vorstellen, mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten, mit der Saga oder sonstigen Gruppen und uns zum Beispiel an den Aktionen gegen das Sammellager beteiligen.
Vier Arbeitsgruppen also, die jetzt inhaltlich arbeiten. Das Ganze soll aber auch wieder zusammenlaufen in der Form, dass es ein Plenum wieder geben wird, wo quasi in dem gesamten Aktionsbündnis die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wieder zusammenlaufen. Was wird da dann konkret von euch geplant?
Wenn wir zum Beispiel Aktionen planen in Freiburg zu unserem übergreifenden Thema, dass sich da eben Vertreter der verschiedenen Arbeitsgruppen zusammensetzen in dem Plenum und dann die organisatorische Arbeit eigentlich von diesem Plenum übernommen wird. Und die inhaltliche Arbeit ist eben auf die Gruppen verteilt und das Plenum ist dann eigentlich die ausführende Gewalt.
Wenn jetzt gesetzt den Fall einfach noch Schüler oder Schülerinnen zum Beispiel auch aus Umlandgemeinden das jetzt gerade hier hören, Interesse haben, können die zu euch noch dazu stoßen?
Auf jeden Fall. Also wir sind froh um jeden, der kommt. Vielleicht, wir treffen uns am Donnerstag wieder, der 12. ist es, um 18 Uhr in der Staudinger Schule, in der Teestube. Jeder, der Interesse hat, irgendwie in die Richtung zu arbeiten, auch noch andere Vorschläge hat für weitere Arbeitsgruppen, kann gerne kommen.
Seht ihr das ein bisschen als ein Problem, dass das auf Freiburger Schulen bisher begrenzt ist und jetzt aus den Gemeinden ringsum, auch aus Emding, aus Breisach oder so, da eigentlich Schüler und Schülerinnen noch überhaupt nicht so zu Potte gekommen sind?
Wir haben sie auch nicht erreicht bis jetzt. Also unsere Aktion, die wir bis gemacht haben, auch mit der Demo, dass wir das öffentlich gemacht haben, hat sich eigentlich auf den Freiburger Raum beschränkt. Dass es erstmal anläuft hier. Also ich möchte auch, dass noch mehr Schulen integriert werden in das Aktionsbündnis. Das ist ein hauptsächliches Gymnasium vertreten und nur zwei Realschulen, dass vielleicht auch noch verschiedene Schulen daran teilnehmen, verschiedene Leute und auch aus verschiedenen Regionen noch.
Also wenn jetzt jemand zuhört, nächsten Donnerstag, dem 11. Februar in der Staudinger Gesamtschule in der Teestube, genau um Uhrzeit, wie viel Uhr?
18 Uhr.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Februar 1993.
Dann danke ich euch, dass ihr gekommen seid.
Am Samstag, den 6. Februar, fand in Paris eine Großdemo unter dem Motto Für gleiche Rechte statt. Der 6. Februar bedeutet in Frankreich ungefähr so viel wie in Deutschland der 30. Januar, da sich an diesem letzten Samstag die versuchte Machtergreifung französischer Faschisten unter Pétain 1934 zum 59. Mal jährte. Zu dieser Demo und der Situation in Frankreich, was die radikale Rechte betrifft, habe ich mit André, der zu der Demo nach Paris gefahren ist, gesprochen. Vorweg, kannst du den Anlass der Demo schildern, außer dass sich dort der Pétain-Putschversuch jährt und es somit ein fast offizieller antifaschistischer Tag ist? Gibt es noch andere Veranlassungen, solche Zeichen gegen Fremdenhass in Frankreich zu setzen?
Das zweite ist, dass in 6 oder 7 Wochen in Frankreich Parlamentswahlen sind und die Front National in Frankreich eben sehr stark ist und da mit 15% vielleicht rechnen kann. Ein dritter Anlass ist eine Gerichtsverhandlung gegen einen Paul Levy, der den Le Pen als geistiges Kind von Hitler und Pétain, Pétain war dieser französische Faschist von 1934, bezeichnet hat. Und deswegen droht ihm jetzt eine Strafe wegen Verleumdung. Und ein zweiter wichtiger Grund ist die Behandlung des französischen Staates gegenüber den vor allem nordafrikanischen Flüchtlingen aus den Maghreb-Staaten. Das sieht etwa ähnlich aus wie hier. Das Asylrecht wird dort auch eingeschränkt. Die staatliche Behandlung der Flüchtlinge sieht da keinesfalls besser aus als hier.
Gut, den Namen Front National hast du schon erwähnt. Le Pen, den Führer dieser nationalistisch-faschistischen Partei auch. Extra wegen Le Pen und zur Verhinderung seiner Machtausweitung sind Leute aus England von der Anti-Nazi-League nach Paris gekommen. Wie sieht die Strategie von Le Pen denn aus?
Le Pen fährt etwa eine ähnliche Taktik wie hier Schönhuber und die Reps. Das heißt, er zieht sich so eine demokratische Maske an. Legt bei Le Pen jetzt nochmal besonders, er legt halt relativ viel Wert auf die französische Tradition der Aufklärung und baut halt das Feindbild des bösen Islam auf, dem sich jetzt mit die Franzosen, die in der Tradition der Aufklärung stehen, dem sie sich halt zu erwehren hätten. Also unter einer pseudo-fortschrittlichen Maske baute halt da so ein rassistisches Feindbild auf. Und ja, sagte halt auch, wie schön über hier, ich bin halt Demokrat, ich will halt wie jeder andere Demokrat halt in die Parlamente rein und die Wahlen. Aber es ist bei Le Pen auch so, dass er unter der Hand eben auch mit Stiefelfaschisten zusammenarbeitet. Vor einem halben Jahr zum Beispiel ist ein antifaschistischer Demonstrant von einem Saalschützer von Le Pen erschossen worden. Das heißt also, es ist so eine Art Doppeltaktik, wie der Schönhuber fährt.
Was gibt es denn an Organisationen von antifaschistischer Seite?
Also es gibt da verschiedene Strömungen in Frankreich. Die größte Organisation ist SOS Rassisme. SOS Rassisme bezeichnet Le Pen nicht als Faschist, als Rechtskonservativen. Sie gehen also Aufmärschen, die durchaus stattfinden von Le Pen, gehen sie aus dem Weg und allenfalls gibt es mal allgemeine Demonstrationen zwei Wochen später oder an anderen Orten, aber nie dort, wo Le Pen versucht halt aufzumarschieren. Dann gibt es natürlich auch einen radikaleren Flügel, etwa um die Zeitung Reflex in Frankreich, die schon versuchen, solche Aufmärsche zu verhindern, aber relativ isoliert sind.
In den Zeitungen waren viele Plakate der Anti-Nazi-League zu sehen, gelb mit der Aufschrift Stop the Nazis. Wie stellt sich die englische Antifa-Arbeit gegen Faschisten vor?
Sie kritisieren eben das an SOS-Rassisme, dass sie Le Pen aus dem Weg gehen und haben da so ein Flugblatt verteilt, wo sie eben auch zum Aufbau einer antifaschistischen Organisation wie in England der Anti-Nazi-League eben aufrufen. Also eben einer möglichst breiten Organisation, die aber aktiv allen Versuchen von Le Pen oder anderen Nazis allen Versuchen irgendwie mit durch Aufmärsche oder Großveranstaltungen oder so Einfluss zu gewinnen, sich entgegenstellt. Kann halt sagen vielleicht, dass die Anti-Nazi-League in England ziemlich erfolgreich ist. Es gab übrigens auch einen Artikel da im Ausbruch vor ein oder zwei Monaten. In England ist es halt so, dass die Nazis eigentlich kaum aus den Löchern kommen. Das kann man wirklich sagen.
Wie fandst du die Demo denn? Wie viele Leute waren da? Wie war die Stimmung?
Die Stimmung war total klasse, fand ich. Also sehr stimmungsvoll, ziemlich lautstark, mit viel Musikgruppen, die auf LKWs gespielt haben. Es waren etwa 100.000 Leute da. Im Unterschied vielleicht zu vergleichbaren Demos hier in Deutschland. Erstmal gab es weder Auftakt noch Abschlusskundgebung. Die Demo war ziemlich formiert, wie so fast wie hier so ein Karnevalszug. Jede Gruppe hatte halt so was Eigenes, ein Transparent und eigene Sachen halt darzustellen, eigene Parolen, keine Abschlusskundgebung, das war irgendwie, dann zerlief sich das halt am Endpunkt so, dass die dann einfach auseinanderströmten. Das war vielleicht ein bisschen schade. Also es gab praktisch nie einen richtigen Sammelpunkt. Es ging da vom Place de la République zum Place de la Nation, das waren so 2-3 Kilometer, vielleicht auch ein bisschen mehr. Was es eben auch gab, das fand ich auch ziemlich gut, dass zwischendurch einfach gerannt wurde, ja. Und zwar alle, also nicht nur ein kleiner Teil, der versucht hat zu rennen, sondern ist die ganze Demo mit allen Sachen, die dabei waren, halt ein Stück gerannt. Ja. Das war bei der Kälte auch ganz angenehm.
We'll be right back.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Februar 1993.
600 Frauen aus mindestens 16 Staaten Europas und der USA trafen sich am Sonntag in Zagreb in Kroatien zu einem Kongress der internationalen Frauensolidarität. Thema des Kongresses: die anhaltenden organisierten Massenvergewaltigungen im Krieg in Bosnien-Herzegowina. Die Forderung nach einem Tribunal, das die Vergewaltiger und Vergewaltigungen als Kriegsverbrecher verurteilen sollte, war ursprünglich geplant. Doch bereits im Vorfeld kam von verschiedenen Frauenorganisationen Kritik auf. So distanzierten sich einige Organisationen von dem Aufruf zum Kongress, der von der WDR-Journalistin Lea Roche federführend organisiert worden war. Dazu traute Hensch von der Koordinationsgruppe des Freiburger Vereins Frauen helfen Frauen im Krieg in Bosnien-Herzegowina, die Hilfe für vergewaltigte Frauen in den Lagern Kroatien und Bosniens organisiert.
Also unsere Kritik war erstens, dass wir den Ort für falsch gehalten haben, weil er verhindert, dass die serbischen Frauen zum Beispiel an dem Kongress hätten teilnehmen können. Und da es bereits eine Initiative von Belgrader Frauen, also Serbinnen, gibt, die sich mit Zagreber Frauen vernetzt haben und also den Versuch unternehmen, nicht nationalistisch sozusagen sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten in der Betreuung von vergewaltigten Frauen, fanden wir den Ort einfach falsch. Also Dresden oder sowas wäre sinnvoller gewesen, weil da die serbischen Frauen hätten hinkommen können. Es war ja auch nicht sicher, dass bosnische Frauen hinkommen durften. Und zweitens haben wir befürchtet, dass der Tutschmann sozusagen dieses Tribunal für sich funktionalisieren würde, was er ja auch versucht hat. Und das ist ja später jetzt auch rausgekommen, dass die kroatische Regierung einen ganz schönen Druck auf die Veranstalterinnen ausgeübt hat, nicht? Die also gefordert oder erzwungen hat, dass eine Kroatin sozusagen stellvertretend aufs Podium kommt, während ebenfalls gefordert worden ist, dass alle anderen Ethnien sozusagen nicht dran teilnehmen. Und Lea Roche hat das ja dann auch realisiert, indem sie die Frauen alle wieder ausgeladen hat, die zu den verschiedenen Ethnien eben gehört haben. Ne?
Grund dafür war in dem Konflikt selbst in Bosnien-Herzegowina nicht unmittelbar Stellung zu beziehen für die eine oder andere Seite. Dies war auch einer der Auseinandersetzungspunkte mit den kroatischen Frauen vor Ort. Wir befragten Asia Armanda von der radikal-feministischen Frauenorganisation Careta, die in Kroatien und Bosnien Flüchtlingslager von Frauen und Kindern betreut.
Klar, also das Einzige, also das Erste, was man machen muss, klar sagen, wer ist angegriffen und wer greift an? Und welche Frauen in Frage, also welche Frauen werden hauptsächlich und warum vergewaltigt und unter sexueller Gewalt gestanden? Mhm. Also das nicht nur passiert, weil das Frauen sind, sondern dass das passiert, dass das Frauen sind gewisse Nationalität, also hauptsächlich Kroatinnen, also Musliminnen und Kroatinnen. Zu einem richtigen internationalen Gericht müsste es kommen. Jedenfalls unterstützen wir jede Initiative. Aber soviel ich weiß, es ist eine Resolution, die nach Genf gehen wird, und das wird also von Genf gefragt, nur dass so ein Gericht eingerichtet wird, also ein Kriegsgericht. Ob diese Resolution irgendwie zu Macht kommt oder was, weiß ich, das muss man erst abwarten. Ich glaube, diese Frauen aus Deutschland, die hier waren, haben eine große Verantwortlichkeit auf sich genommen, und die Resultate müsste man erst sehen. Das ist eine riesige Mediakampagne gewesen natürlich, und dann, ob das zu etwas bringt, das muss man erst sehen. Also ganz konkret und konkretes Verlangen, soviel ich weiß, ist in der Resolution nicht Also das ist noch immer sehr allgemein gestellt und so weiter. Und ich glaube, ja, das Nachteil von dem Kongress ist, dass man, also dass niemand mit, dass Organisatoren nicht mit einheimischen Gruppen arbeiten, also wollten. Mhm. Und das Zweite ist wahrscheinlich das Problem, dass ich bin nicht so sicher, dass sie ganz genau verstehen, um was, worum es geht. Dass das ein Genozid eigentlich passiert und dass Vergewaltigung von Angriffen auf Kroatien und Bosnien und Herzegowina.
Auf eine vorbereitete gemeinsame Resolution des Frauenkongresses in Zagreb konnten sich die Teilnehmerinnen dennoch nicht einigen. Den Zürcher Tagesanzeiger veranlasste dies zu der Schlagzeile Frauenkonferenz in Zagreb gescheitert. Keine der kritisierenden Frauen stellt jedoch die grundsätzliche Notwendigkeit einer Verurteilung durch ein internationales Tribunal in Frage. Wie dies auszusehen habe, dazu noch einmal Traute Hensch von den Freiburger Frauenhelfen Frauen im Krieg in Bosnien-Herzegowina.
Ich meine, die Frage des Aggressors ist ja, glaube ich, kein Problem mehr. Also das scheinen ja nun wirklich die Serben zu sein. Aber das heißt nicht automatisch, dass nicht auch serbische Frauen vergewaltigt worden sind. Und das heißt auch nicht automatisch, dass sie nicht auf eine ähnlich furchtbare Art und Weise, was jetzt wirklich die Art der Vergewaltigung angeht, gedemütigt und auch nicht schon ähnliche Geschichten, die auf ethnische Säuberungspolitik sozusagen von der anderen Seite hinweisen. Das heißt, das, was in Bosnien jetzt die ganze Zeit passiert, passiert überall da auch, wo die sich sozusagen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und es trifft sozusagen je nach Ausgang des Kampfes immer auch die jeweiligen Frauen. Weil die Tendenz eigentlich in der Behandlung dieser Frage ist so, dass man sagt, in den Kriegen werden immer Frauen vergewaltigt. So, das ist so, wie wenn man sagt, draußen regnet es und es gibt leider noch keine Maschine, mit der man das ändern kann. Und das kann nicht sein. Und deshalb sind wir der Meinung, dass man sich einerseits um die Massenvergewaltigungslager kümmern muss und ansonsten eine Möglichkeit finden muss, die Betreuung von den vergewaltigten Frauen jenseits der Ethnien auch zu gewährleisten. Wenn man ein Tribunal macht, dann muss man genau wissen, wer da angeklagt ist und man muss ganz genau wissen, wer die Instanz ist, die selbst wenn es sich nur um ein symbolisches Urteil handelt, dieses Urteil spricht. Und also man muss im Grunde genommen man muss das so machen, wie damals die Russell-Tribunale gemacht worden sind. Und das wiederum bedeutet, dass man sich Völkerrechtlerinnen, Juristinnen und so weiter hätte suchen müssen, die das tatsächlich real geplant hätten.
Der Krieg ist nach wie vor nicht zu Ende und die Vergewaltigungen gingen auch während der Zagreber Konferenz weiter. Die Frage daher an Traute Hensch, was in Zukunft getan werden muss.
Wir denken, dass man sozusagen blitzartig einen internationalen Gerichtshof sozusagen gründen muss und dass man das vortragen muss. Und was man ebenfalls machen müsste, ist, dass die Staaten, die die Genfer Konvention auch an dem Punkt der Vergewaltigung als Kriegsverbrechen, unterschrieben haben, und dazu gehört die Bundesrepublik Deutschland ja dazu, dass das in die nationale Gerichtsbarkeit übernommen werden muss. Das heißt, dass man auch hier, wenn man von solchen Fällen hört, das zu einem Vergewaltigungsdelikt machen sollte. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist das haben wir aber auch schon gesagt, dass es unheimlich wichtig ist, dass nicht nur UNO-Truppen darunter kommen, sondern dass es eigentlich genauso wichtig ist, dass eine unabhängige Frauenkommission mit den gleichen Kompetenzen ausgestattet wie die UNO-Truppen, da vor Ort sich die Situation dieser Lager und die Situation der Frauen anguckt und dass die auch erzwingen müssen, dass man in diese Vergewaltigungslager reinkommt. In denen ist ja bis jetzt noch niemand gewesen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Februar 1993.
Je m'installe confortablement un grand verre d'alcool, évidemment. Je presse le bouton marche-arrêt de cette satanée télé. Je vois d'un air consterné, les belles images sont brouillées.
Und zum Abschluss der Sendung jetzt die Kurzmeldung.
Ja, in der ersten Kurzmeldung geht es nochmal um Italien. Am Freitag, den 5. Februar 1993, erschien in der Basler Zeitung ein Bericht über die Lega Lombarda in Italien. Unter dem Titel Suche nach Alternativen und neuen Gesichtern wurde dort die Lega als die alternative Partei zu den Traditionellen dargestellt und somit salonfähig gemacht. Die Sezessionsgelüste der Lega, sich nämlich von Süditalien abzuspalten, werden in dem Artikel mit der Notwendigkeit begründet, doch den Anschluss an das nordeuropäische kapitalistische Wirtschaftssystem nicht verpassen zu dürfen. Ihre Zuordnung in das rechtsextreme Lager wird mit der Begründung geleugnet, dass sie schließlich in Varese zu einem Bündnis mit dem PDS, ehemalige kommunistische Partei, zusammengefunden hätten. Obwohl das Letztere der Wahrheit entspricht, unglaublich, ja unfassbar, aber wahr, impliziert es durchaus nicht den Rückschluss, die Lega sei nicht dem rechtsextremen Lager zuzuordnen. Im Gegenteil, in ihrer Forderung den Norditalienern bekunden sie nicht nur ihren Rassismus gegenüber Süditalienerinnen, sondern selbstverständlich sind sie im Frühjahr 1992 auch mit einem Programm angetreten, das die Ausweisung von Ausländerinnen fordert. In den Wahlen am 5. April 1992 verdeutlichte die Lega, wie Mensch sich die Republik Norditalien vorzustellen hätte. Die Republik Norditalien, so die Aufschrift, die mittlerweile als Aufkleber an norditalienischen Dorf- und Städteschildern zu lesen sind, soll so hierarchisch aufgebaut werden, dass Arbeitnehmerinnen je nach Herkunft bezahlt werden. Das heißt, Süditalienerinnen sollen weniger Lohn als Norditalienerinnen erhalten, die wiederum mehr als Ausländerinnen und die Nordafrikanerinnen am besten gar nichts. So wie der Redakteur die Lega in seinem Artikel darstellt, wird der Eindruck erweckt, dies sei genau die Partei, die in Italien endlich mal durchgreift. Sie sei die wahrhaft andere Partei in Italien, die Partei der Mani Pulite, das heißt die Partei der sauberen Hände. So heißen in Italien die Parteien oder Menschen, die nicht in die Korruptionsskandale involviert sind. Ist die Lega wirklich die Alternative, die einzige zudem, um ausländische Firmen und Unternehmen über die politische und wirtschaftliche Lage in Italien zu beruhigen? Das Anliegen des Redakteurs der Schweizer Zeitung scheint mir, verfolgt genau dieses Anliegen. Sie selber präsentieren sich auch gegenüber Wählerinnen als solche. Die Ideologie der entschlossenen Männern, die in Italien endlich durchgreifen, wird vorangetrieben, sowohl im Inland wie im Ausland. So hat Regierung Amato schon mehrfach gezeigt, wie entschlossen sie ist, in Italien aufzuräumen. Aufgrund den Korruptionsskandalen flogen im letzten Jahr immer wieder hochkarätige Politiker und Politikerinnen hoch. Die DC, die konservative Partei Italiens, ist die einzige, die sich noch halten kann. Auch in der katastrophalen Wirtschaftssituation ist letztes Jahr versucht worden, aufzuräumen. Die Folgen jahrelanger Misswirtschaft, die vom Staat getragen worden ist, sollen nun aber Arbeitnehmerinnen bezahlen. Vollständig wurde auf ihren Schultern die für notwendig gehaltenen Einsparungen abgewälzt und die letzten Residuen eines Sozialstaates abgeschafft. So stellt die angebliche Oppositionspartei der Lega keineswegs die Alternative zu den traditionellen Parteien dar, stellt keineswegs die andere Partei dar, sondern spielt höchstens Vorreiterrolle, um Veränderungen salonfähig zu machen, um Veränderungen in Richtung eines
autoritären Staates. Die Forderung nach Ausweisung von Ausländerinnen von Seiten der Liga und von Seiten der faschistischen Parteien MSCI zielen in die gleiche Richtung der sogenannten moderierten rechten Parteien. Wenn ich mir die Haltung der Regierung im Sommer 1991 gegenüber den Albanierinnen anschaue oder mir den zuletzt vorgelegten Gesetzesvorschlag der Ministerin zur Frage der Ausländerinnen vergegenwärtige. Wenn zwischen Lega und DC unterschiedliche Nuancen zu verzeichnen sind, so sind doch die Grundbausteine die gleichen. Die Ideologie der starken Männer, der Effizienz und der Notwendigkeit eines Durchgreifens. Alles auf Schultern der Ausländerinnen, Arbeitnehmerinnen und den eh schwach sozialen Schichten. Versteht sich.
Ja, nun zum Schluss unserer heutigen Infosendung wollen wir uns einem Aufruf unserer Kolleginnen aus den bürgerlichen Medien nicht verschließen. Es geht um ein Netzwerk für Journalistinnen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Darin heißt es, entnommen aus der Zeitschrift der IG Medien, einige Kolleginnen aus der Münchner Regionalgruppe des Journalistinnenbundes haben Anfang Dezember 1992 damit begonnen, ein Netzwerk zu Journalistinnen aus allen Teilen des ehemaligen Jugoslawien aufzubauen. Alarmiert durch die Nachrichten über gezielte Kriegsverbrechen an Frauen, also Vergewaltigungen und die Angriffe auf Frauenrechte insgesamt, nahmen sie Kontakt zu Kolleginnen auf, die durch Krieg und Nationalismus in Slowenien, Kroatien, Bosnien und Serbien in Bedrängnis geraten sind. Möglichkeiten, deren Situation zu verbessern, sehen etwa so aus. Ihnen zum einen mit Geld und Sachspenden die notwendigen Arbeitsmittel zu erhalten, ihnen zu Arbeits- und Einkunftsmöglichkeiten zu verhelfen, zum Beispiel durch Abdruck ihrer Beiträge hierzulande, durch Info-Honorare für Zuarbeiten oder Recherchen für deutsche Medien etc., ihnen beruflich nutzbare Fortbildungen zu vermitteln, Deutschkurse, Hospitanzen in unseren Medien und ihnen vor allem aber durch direkten persönlichen Kontakt das Gefühl zu nehmen, sie stünden allein. Ziel der Münchner Journalistinnenaktion ist es, möglichst viele direkte Kontakte dieser Art herzustellen. Konkretes Beispiel: Frauen der Hamburger Brigitte-Redaktion haben die Patenschaft für die nach Zagreb geflüchteten Kolleginnen der in Sarajevo weiterhin erscheinenden Zeitung Oslobodenje übernommen. Wer bei dieser Initiative mitmachen will, kann sich wenden an Hannelore Messow. Hannelore Messow, die Adresse und Telefonnummer kann hier über Radio Dreieckland erfragt werden oder bei der Industriegewerkschaft Medien.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Februar 1993.
Jetzt kommen wir langsam zum endgültigen Ende dieser Sendung und zwar zu den Veranstaltungshinweisen. Wie immer mit dem heutigen Gastro-Tipp.
Ja, heute ist die Volksküche in der Fabrik im Mittelhaus im ersten Stock um 20 Uhr, wie jeden Dienstag. In der Habsburger Straße 9 in Freiburg ist die Fabrik und es gibt die Grünkernbratlinge, gesund und lecker mit Soße und Salat. Für diejenigen, die schon gegessen haben und sich mehr für andere Sachen interessieren, zum Beispiel für Sorgerecht von Vätern, ist heute um 19.30 Uhr eine Veranstaltung mit Jürgen Bittner in der Psychotherapie und Beratungspraxis von Jürgen Bittner in der Belfortstraße 45. Und zwar diese Veranstaltung ist von Pro Familia mit dem Titel Väter ohne Sorgerecht. Dabei sollen folgende Fragen behandelt werden: Sorgerecht und Unterhalt, Beziehung zu den Kindern, rechtliche Stellung des nicht verheirateten Vaters und ein Rechtsanwalt wird auch anwesend sein. Heute Abend also Veranstaltung von Pro Familia um 19.30 Uhr in der Praxis von Jürgen Bittner in der Belfortstraße 45.
Dann gibt es heute Abend im kommunalen Kino einen Film, der da heißt Tanja, die Rebellen. Was heißt morgen Mittwoch, denn heute ist Dienstag und morgen Mittwoch. Ja, und da geht's, es ist ein Dokumentarfilm, der setzt den in vorhandenen Geschichtsbildern jedem Unzugänglichen einer Heldin, die als Namensgeberin von Straßen etc. in der DDR und Kuba verweigert wurde. Ja, so viel zu dem Veranstaltungshinweis. Das ist morgen im Koki um 21 Uhr. So, das war's also heute vom Dienstagsinfo. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Nur schon zu erklären geht, worum sich dreht. Seit gestern steht in Zeitungskolumnen, wabert unklar begrenzt um den heißen Brei, um den wir uns heiß reden am Telefon. Segen und Plage, Geist der Kommunikation, um was, um nix, um jeden Preis. Wir schaukeln hin und her, hektisch und hastig, haben die Taschen voll Blech und Plastik, haben die Taschen voll Plastik und Blech. Und dein Bodyshop, der Rest ist leider wegglobalisiert. Schaukeln hin und her, hektisch und hastig, haben die Taschen voll Blech und Plastik, haben die Taschen voll Plastik und Blech. Zeitgeist ist beidseits bedruckt, immer billiger und immer bunter, lad ihn dir runter, yeah. Flüchtig, berühmt und berüchtigt, scheinbar auch im Feuilleton wichtig, er macht dich süchtig. Er ist nur erfunden und doch ein bisschen wahrer, kaum mehr als die Summe seiner Trittbrettfahrer. Der stumme Offenbarer lenkt zugleich das Boot, in dem wir strampeln. Er ist der Virus im Netz, das geheime Gesetz, der Zukunft im Jetzt zuletzt. Der Horizont des Weltuntergangs in der Ferne und der Heilige Geist der Moderne und Amerikas Krieg der Sterne. Wir schaukeln hin und her, hektisch und hastig, haben die Taschen voll Blech und Plastik, haben die Taschen voll Plastik und Blech. Und fühlst du dich mal allein? Ruf ihn einfach an, lock dich bei ihm ein, gesteh ihm deinen Kummer, gib ihm deine Kundennummer. Ist der SMS-Chat-Zaubertrick mit dem Doppelklick, 8 Milliarden Bits und die neuesten Hits und hat dich mir nix, dir nix im Netz verstrickt, während der Zeitzähler tickt, tickt. Hektisch und hastig, Blech und Plastik, Plastik und Blech.